Mein lieber Mann war sehr neugierig und hat bei uns zu Hause die Fenster geputzt, einfach um zu sehen, was da draußen sonst so passiert. Aus bekanntem Grund hatten wir nicht so viel Zeit das letzte halbe Jahr. Und ihr glaubt gar nicht, wie schön die Weihnachtsdeko darauf aussieht. Das spiegelt sich richtig, das war nicht immer so. Nein, definitiv nicht. Und Michael hat es letzte Woche sehr genau gesagt, wir feiern einfach weiter. Wir feiern ein unglaubliches Jahr, was hinter uns liegt, wo definitiv an jedem einzelnen Gott zugegen war, der da war, der durchgetragen hat und mitgegangen ist. Wir feiern den oder eine der größten Feiern, die im Christentum gefeiert werden kann, Weihnachten. Das ist so ziemlich das Längste, was man feiern kann. So 24 Tage finde ich schon nicht schlecht. So je nachdem, ich weiß nicht, wie du dich drauf vorbereitest. Wir haben Schoki-Adventskalender zu Hause. Man muss sich ja auch definitiv vorbereiten auf den Weihnachtsbraten. Das heißt, jeden Tag eine kleine Dosis Schoki zusätzlich kommt super. Man muss hier in Übung kommen. Wir feiern Weihnachten. Was genau feiern wir denn da so? Also wenn ich auf Netflix gucke, eindeutig grün-weiß-rot, eindeutig. Und unglaublich viel muss es mit Liebe zu tun haben. Da kommen dann so die anderthalb Stunden Schnulzen. Mittlerweile sind sie Gott sei Dank auch kürzer. Und mit unglaublich faszinierenden Themen, aber eigentlich geht's immer darum, er sucht sie, sie sucht ihn und alles ist gut. Oder wenn ich in die Musik höre, ins Radio höre, dann kommen die ganzen Holiday-Klassiker. Last Christmas, natürlich. All I Want for Christmas, Stille Nacht, Feliz Navidad. All die ganzen Klassiker, die wir immer wieder hören und nur ausschließlich in dieser Zeit. Manche freuen sich darüber, dass es nur ein Monat ist. Manche Leute wie ich finden es äußerst dramatisch, wie mein Mann auch. Wir hören das schon im Sommer, damit wir uns vorbereiten können. Wir brauchen ein bisschen mehr Anlauf. Weihnachten ist definitiv das Fest der Liebe. Wir unterbrechen unsere eiserne Routine, Alltagsroutine und gehen in den Gottesdienst. Oder wir besuchen Leute. Oder wir hören die klassischen Musiksachen. Oder wir gehen Geschenke einkaufen. Zum Glück ist der Black Friday vorbei, aber das ist nur mein Nebensatz. Wir backen Plätzchen, Gurzli, Krittibänse. Wir binden Kränze. Für das, dass wir jeden Sonntag eine Kerze mehr anzünden können, bis es endlich soweit ist. Familienbesuche, das Fest der Liebe. Schön wär's. Für die allermeisten ist es Familienkrach schon vorprogrammiert. Der Stress ist hoch, der Stresslevel steigt auch noch und all die Erwartungen, die an einen rangetragen werden. Also in unserer Familie ist es so, wir haben ein ganz, 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 ganz festes, einen festen Hauptgang. Mittlerweile durfte die Vorspeise und auch das Dessert wechseln, aber nur unter sehr großem Protest von uns Kindern, in Klammer auf, wir waren damals um die 20, haben gesagt, das gab nöt, es ist immer Weihnachten, wir brauchen diese Tradition. Und dann hat mein Papa gesagt, so stopp, aus, fertig, hat ein Machtwort gesprochen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass der Hauptgang bleibt und alles andere darf dann mal wechseln, so alle 10 Jahre. Das ist super. Die weniger in Familien unterwegs sind, sie fühlen diese Einsamkeit in dieser Zeit unglaublich stark. Es ist dunkler draußen sowieso, es ist kälter draußen, man ist nicht einfach im Park. Und das zeigt sich auch an diversen Statistiken wieder. Selbstmordraten gehen nach oben, Alkohol- und Drogenmissbrauch gehen nach oben in dieser Zeit wie sonst nicht im Jahr, außer in Corona. Die ganze Geschichte oder der ganze Kern von Weihnachten ist eigentlich recht simpel. Gott wird Mensch. Oh ja, und dieser Fakt ist eine sehr gute Nachricht. Warum das so ist, gucken wir uns an. Jesus ist geboren worden in einer Zeit, wo recht viel Trubel passiert ist, aber keiner hat's gemerkt. Keiner hat mitgekriegt, dass dann plötzlich eine junge Frau schwanger geworden ist, nachdem ein Engel zu ihr kam und sagte, hey, du wirst den Sohn Gottes zur Welt bringen. Keiner hat's mitbekommen. Die ersten, die vorbeigekommen sind, waren Obdachlose. Sie waren nicht sehr reich. Der Sohn Gottes ist in sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Keine Idylle, kein Kitsch, kein Grün, Rot, Weiß und keine Liebesgeschichten. Es war auch nicht mal Pimp My Home, weil es war ein Steil, da konnte man wirklich nicht viel mehr machen. Die Girlande hätte nicht sehr viel gebracht. Weihnachten hat eigentlich im Ganzen mit sehr vielen unerwarteten Ereignissen zu tun. Eine Maria, die relativ jung war, hat sich wahrscheinlich nicht überlegt, auch du, was steht auf meiner To-Do-Liste, wenn ich mal erwachsen bin, du, ich möchte einfach ein Kind erwarten. Das finde ich super. Ohne Mann, das ist schon okay. Ich glaube nicht, dass das auf ihrer definitiven Liste drauf stand. Die Geschichte war so, dass die Ereignisse weitergingen, die definitiv unerwartet waren. Als der Josef, ihr Verlobter, das mitbekommen hat, hat er gesagt, hey, das ist schwierig, weil so eine Teenie-Schwangerschaft damals war nicht wie heute ein Unfall, sondern es war ein Todesurteil. Und er, der Josef, hatte Maria ganz arg lieb und hat gesagt, hey, ich fände es jetzt blöd, wenn sie jetzt einfach weggehen müsste. Ich will, dass sie weiterleben kann und dass es ihr gut geht. Ich werde da gucken, dass die Verlobung aufgehoben wird und gut ist. Keiner kriegt das mit. Und dann passiert wieder ein Ereignis, ein sehr unerwartetes. Ein Engel kommt zu diesem Josef und sagt, behalte diese Maria bei dir, es ist alles okay. Ich versorge euch, ich gehe mit euch. Und hier ist auch gleich der Name, du sollst ihn Jesus nennen. Er wird übrigens der Retter der Welt. Ah ja, okay. Josef entschied sich aufgrund des letzten großen Ereignisses in einer unglaublich turbulenten Zeit, dran zu bleiben an diesem einen Gott und sagte, alles klar, ich setze alles auf eine Karte. Keiner hat das gesehen, keiner hat das gespürt, sehr deutlich Maria, aber alles drumherum haben es nicht groß mitgekriegt. So kam es, dass sie also loszogen und die Maria ihr erstes Kind geboren hat. Die ersten Besucher, habe ich ja schon gesagt, das waren die Hirten. Aber wie sind die denn dahin gekommen? Wenn es ja keiner mitbekommen hat, irgendwas stimmt ja auch in der Geschichte nicht. Sie hatten einen Engel mit in Begleitung eines Engelchores, der sie unterrichtet hat. Du, da passiert etwas, geht doch mal hin. Ich stelle mir das so vor. Es war kalt, ungemütlich, wie immer. Es war dunkel, es war mitten in der Nacht. Und plötzlich wird es hell, sehr hell. Dazu gab es damals noch keine Scheinwerfer. Plötzlich war es taghell. Und ein Engel steht vor ihnen. Und es gibt Menschen, die sagen, wenn sie Engel sehen, die können wirklich Meter, Meter hoch sein, also riesig groß. Und sagt, hab keine Angst. Denk ich mir, klar, kannst du auch leicht sagen, bist ja auch ein großer Kerl. Hab keine Angst und freut euch. Da ist was passiert. Ist er schon da? Genau, ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die das ganze Volk sich freuen wird. Weiter heißt es dann, super gut, der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute für euch in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und am Schluss, Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich dem Menschen in Liebe zu. Da haben wir es wieder, dieses Liebe. Das gehört irgendwie mit rein, aber was er auch sagt, ist große Freude. Große Freude wird kommen. Große Freude ist auf dem Weg. Und wenn ich jetzt heute so die Leute anschaue, was so passiert, habe ich eher das Gefühl, es ist wie so eine Hetzjagd anstatt ein gemütlicher Spaziergang nach Weihnachten. Oder es ist eine Quelle von Stress als eine Quelle von Glück. Oder es ist eher Frust als Freude da. Oder eher ein Muss als Muße. Der Kern von Weihnachten ist eine absolut zutiefst fröhliche Nachricht. Das hat er ihnen gesagt, der Engel zu den Hirten. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Ich bringe euch eine gute Nachricht. Das ganze Volk, also alle, die davon hören, werden sich freuen. Und sie freuen sich. Eine persönliche Nachricht, eine positive Nachricht und eine universelle Nachricht, die damals genauso gegolten hat wie heute. In der wohl bekanntesten Stelle in der Bibel, wo erklärt wird, wie groß die Liebe von Gott zu seinen Menschen ist, wird in Johannes 3, Vers 16 gesagt. In der alten Übersetzung heißt es, also hat Gott die Welt geliebt, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Liebe, die bis ins Äußerste geht. Liebe, die gesagt hat, ich will nicht ohne dich. Gott hätte ja mega viele Möglichkeiten gehabt, mit uns Menschen in Kontakt zu kommen. Wir können ja riechen, wir können schmecken, wir können fühlen. Aber er entschied sich dazu, dass er in das 1:1 kommt. In Augenhöhe. Auf Augenhöhe kommt mit uns. Er hat sich klein gemacht, damit wir ihn anschauen können und mit ihm in Gespräch kommen können. Ich stelle mir immer vor, wie ein Papa oder ein Erwachsener, der ein anderes Kind recht gern hat und sich auf die Knie begibt, um mit ihm auf Augenhöhe zu kommunizieren. Gott hat gemerkt, da geht's am besten. Augenhöhe war damals im Garten schon eine gute Idee. Wir haben Spaziergänge gemacht und auf Augenhöhe ging es gut. Gott entschied sich, auf diese Ebene zu kommen, damit wir begreifen, wie sehr er uns liebt und auch einsehen, wie sehr wir ihn brauchen. Es zeigt sich in vielen Dingen, dass er uns gern hat. Er hat, bevor er uns die Menschen geschaffen hat, so sagt es die Bibel, erstmal ein Umfeld gebaut, wo es gut kommt. Dass man nicht irgendwie überlegt, oh, ist da genug Sauerstoff, wir probieren es mal aus. Er hat erst alles perfekt gemacht, damit wir in eine gute Welt hineinkommen. Und Vielfalt mag er auch. Viele Tiere werden jetzt erst entdeckt in der Tiefsee oder sonst wo im Amazonas. Viele Tiere wusste man nicht, dass es sie überhaupt gibt, in dieser ganzen Fröhlichkeit an Farben. Und auch in den Menschen. Kein Mensch gibt es doppelt. Auch nicht Zwillinge. Sie sind auch anders. Wir lesen im Neuen Testament noch, dass Gott von sich sagt, er ist die Liebe selbst. Das heißt nicht nur, er hat Liebe, sondern er ist die Quelle von der Liebe. Und die Liebe, die er uns gibt, die ist völlig unabhängig von unserer Leistung, von dem, was wir können oder nicht können, von unserer Tagesform, ob wir ein Morgenmensch sind oder nicht, von unserer Laune, von dem, was wir tun, auch nicht mal von unseren Gedanken ist es abhängig. Es ist sogar unabhängig von deinem Gefühl, weil es hat nichts mit dem zu tun, was du tust oder was du kannst, sondern es baut darauf auf, wer Gott ist, nämlich Liebe. Gott zeigt durch die Geburt von Jesus, von seinem Sohn und auch später im Sterben von ihm, kein Moment ohne dich. Ich gehe lieber in den Tod, als dass ich ohne dich leben muss. Eine Liebe, die sehr, sehr weit geht. Du kannst dich komplett auf mich verlassen. Ich würde bis zum Äußersten gehen und ich bin schon bis ans Äußerste gegangen. Es beruht also nicht auf dem, was wir tun, sondern auf sein Wesen. Liebe. Das ist der Grund für die Grundlage für die vertrauensvolle Beziehung. Gott liebt nicht nur einfach, Gott ist auch bei uns. Und in der Bibel lesen wir, dass er nicht nur bei uns ist, also nebendran, wenn es uns nicht gut geht, das ist besonders schön zu wissen, sondern er ist auch für uns. Er kam für uns auf diese Welt. Er ging für uns den ganzen Weg bis zum Schluss. Er hatte dich und mich vor seinen Augen. Er sagt es zum Beispiel im Jeremia, ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und ich will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung und am Schluss so einen Nachschub. Mein Wort gilt. Das, was ich sage, ich habe euch gern und ich werde bis zum Äußersten gehen, das geht auch für dich. Es gibt also keinen, der es besser mit dir haben könnte oder im Blick hätte als Gott selbst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du mit Leuten redest über diesen Jesus, wenn du ihn kennst. Die meisten sind jetzt nicht so mega, oh ja, echt voll cool, sondern sie sind eher so, echt jetzt? Serious? Und ich habe mich gefragt, woran könnte das liegen? Woran könnte das liegen, dass man so irgendwie eher ein unangenehmes Gefühl empfindet? Ich glaube, es ist, weil wir merken in uns drinne, dass wir eigentlich das, was Gott uns von uns erwartet, ein gutes Leben zu führen, gar nicht schaffen. Ich schaffe ja noch nicht mal an meinen Erwartungen alles hinzukriegen. Ich schaffe ja noch nicht mal, dass wenn ich mir vornehme, heute ist ein guter Tag, ich habe viel geschlafen, ich habe genug gegessen, das ist sehr wichtig. Ich hatte mindestens 2 Tassen Kaffee und alles wird gut. Jeder Mensch, dem ich heute begegne, den habe ich gern. Ich werde liebevoll zu meinem Ehemann sein. Ich habe echt Glück, dass er noch da ist. Und ihr auch. Wir merken doch, wir kommen immer wieder an eine Grenze. Da hattest du Streit mit deinem Kind gestern und denkst, okay, jetzt schlafen wir erstmal alle gut und am nächsten Tag kommt's gut. Das hat meine Oma immer gesagt. Doro, jetzt gehst du erstmal schlafen. Morgen sieht die Welt schon anders aus. Manchmal schon. Manchmal auch nicht. Und da kommen wieder die Themen hoch. Das gibt's doch nicht. Wir merken, dass wir besser sein wollen und es nicht können. Und intuitiv kommt dann dieses Gefühl, wenn ich da jetzt an einen Gott glauben soll, der wirklich gut ist, der alles in seiner Hand hält und der eigentlich Liebe selbst ist und ich es nicht sein kann, der reibt mir das unter die Nase. Der will mir Miesepeter sein, der wird es ernst nehmen. Und genau dort ist die gute Nachricht drin. Wenn du das Leben von Jesus mal gelesen hast in der Bibel, wirst du sehen, dass er never ever Leuten ihre Sachen vorgehalten hat, im Sinne von, ich reibe dir jetzt Salz in die Wunde und es wird noch schlimmer. Ich werde jetzt gucken, dass du, dass ich mich lustig mache oder ich genervt bin. Er hat die Sachen nicht den Leuten unter die Nase gerieben. Er hat gesagt, ich sehe das und ich sehe auch das Problem und weißt du was, ich bin die Lösung. Und wenn du zu mir kommst und daran glaubst, dass ich alles für dich geben werde und kann, nämlich wieder Verbindung zum Himmel herstellen kann und all das vergebe, was du alles nicht gut hingekriegt hast, dann sind wir in einem Team. Er kam, lebte ein unglaublich kurzes Leben und starb einen nicht sehr schönen Tod, um uns zu retten, dich und mich. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Warum wir gerettet werden müssen, gucken wir uns nächste Woche an, versprochen. Aber erstmal so viel heute. Weihnachten ist eine Zeit, wo vieles in wirklich komischen Situationen passiert ist. Ereignisse sind in schwierigen Zeiten passiert. Damals, ich würde sagen, heute auch. Heute ist der Frieden noch nicht so weit weg, noch nie so weit weg gewesen. Wir merken, wir kommen selbst an Grenzen ran. Aber dieser Gott, der sagt, da wo du an deine Grenze kommst, da gehe ich drüber. Ich möchte diese Grenze mit dir überwinden. Ich habe sie für dich überwunden. So wie Maria und Josef und auch die ganze Hirtenschar es damals erkannt hat, hey, diesem Gott vertraue ich gern. Diesem Gott darf ich vertrauen, weil ich weiß, es kommt gut. Die Umstände waren alles andere als klamourös und änderten sich doch innerlich zumindest sehr, sehr stark. Außen war es immer noch unscheinbar. Es war immer noch dunkel. Aber innen drinne war es hell. Oft sind wir nicht auf das vorbereitet, was kommt. Aber das Wissen, dass dieser Gott, der alles in seiner Hand hat, unser Leben inklusive und das Beste für dich und mich vorhat, darf uns hoffnungsvoll stimmen auf diese fröhliche und gute Nachricht. Hab keine Angst. Ihr sollt euch freuen. Denn ich bin für euch. Immer und zu jeder Zeit, sagt Gott in seinem Wort. Dem, der an ihn glaubt. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Ob du sagst, hab's zum ersten Mal gehört, immer noch komisch, ist auch so. Ob du sagst, habe ich schon 100 Mal gehört, aber Ahnung. Oder du sagst, hey, ich bin schon länger mit Jesus unterwegs, als du, Doro, überhaupt lebst. Glaube ich dir. Das Weihnachten dieses Jahr ist genauso besonders wie die letzten. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du eine tiefe, echte und neue Begegnung bekommst mit diesem Gott, der sagst, ich bin für dich. Und ich will, dass du keine Angst hast. Du brauchst sie nicht. Du hast mich. Ich mache noch ein Gebet und dann gehen wir weiter. Ich danke dir, Vater, so dürfen wir dich nennen. Ich danke dir, dass du die Liebe selbst bist. Ich danke dir, dass du sagst, dass du alles auf dich genommen hast, um diesen Weg frei zu machen. Da, wo wir an unsere Grenzen kommen, dass du sie wegmachst. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Liebe zu uns. Ich danke dir, bist du dort. Ich bitte dich jetzt, dass du ja beim Startschuss von diesem ersten Advent und 1. Dezember, dass du dieses Jahr den Leuten neu begegnest. Ganz unterschiedlich, du hast so viele Möglichkeiten. Ich danke dir für dein Augenhöhe-Dasein. Ich danke dir, dass du mit uns gehst. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, du bist unser Papa. Amen.